Decode the Bus.
Wir wollen eigentlich die Momente, wo man muss können, persönlich interagieren, die Momente, wenn man zu 100% für den Kunden da sein. Es gibt aber natürlich auch sehr viele weniger schöne Momente, natürlich, die zum Immobilienverkauf führen. Ja, doch, shady Business gibt es. Wir haben zum Beispiel gerade kürzlich habe ich davon gehört, dass es tatsächlich Menschen gibt, die durch das Anzeigen screenen. Also wir glauben noch nicht daran, dass wir schon so weit sind, dass jemand wie ein T-Shirt auf Zalando per Mausklick eine Immobilie will kaufen.
Decode the Bus.
Wir sind in Zolliken, Zürich, quasi am Startpunkt der Goldküste. Bei uns im Studio ist ein Mensch, der sich auskennt im Immobilienbusiness. Zudem hat er auch viel Ahnung von Marketing. Und zwar rede ich vom Jan Felber, COO von Walde Immobilien. Heute wollen wir herausfinden, was los ist am Immobilienmarkt, wie die digitale Welt das Business verändert und was man muss machen, wenn man erfolgreich will sein im Maklerbusiness. Jan, willkommen bei uns im Podcast.
Hoi Fabio, herzlichen Dank. Freut mich mega, dass ich heute da sein darf. Bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ist für mich ein erstmaliges Erlebnis. Und ja, freue mich sehr drauf.
Perfekt. Jan, viele junge Families träumen von ihrer eigenen Immobilie oder vom Eigenheim, wie man so schön sagt. Stadtnähe, aber gleich im Grünen. Aber leider bleibt es beim Traum. Die Preise sind zu hoch, Objekte hat es zu wenig. Ist es möglich, dass der Immobilienmarkt noch austrocknender werden kann, als er jetzt schon ist?
Das ist eine gute Frage, Fabio. Er ist tatsächlich im Moment wirklich sehr austrocknet. Das hat verschiedenste Gründe. Ich meine, das hat natürlich angefangen schon mit der Finanzkrise, wo das Zinsumfeld sehr tief worden ist. Und natürlich, das Geld rum war, die Leute haben angefangen zu kaufen und auf der einen Seite bleibt das Angebot einfach knapp. Das hat verschiedenste Gründe und hat sich jetzt auch noch verschärft aufgrund von Covid. Leider wissen wir noch nicht, wie der Markt sich wirklich wird entwickeln. Wir haben ja gesehen, in der vergangenen Woche hat sich das Zinsumfeld ein bisschen angepasst, ist ein bisschen nach oben gegangen. Nichtsdestotrotz, historisch gesehen sind Zinsen immer noch wahnsinnig tief. Gleichzeitig boomt unsere Wirtschaft. Firmen stellen die Leute ein, wir brauchen die Leute auch Arbeitskräfte aus dem Ausland. Die haben auch Bedarf nach Wohnraum. Und somit, die Nachfrage wird weiterhin steigen, die Wirtschaft wird auch weiterhin steigen. Das letzte Jahr haben wir zwar einen Rebound gehabt von Covid, aber auch das Jahr rechnen wir mit etwa 2,5% Wirtschaftswachstum. Also wir haben ja das grosse Glück, in einer gesunden Wirtschaft zu leben. Das hat einen sehr starken Impact auf die Nachfrage und das Angebot bleibt knapp. Es ist künstlich einerseits verknappt. Wir wollen ja in der Politik nicht mehr Land zur Verfügung stellen. Der Boden ist knapp in der Schweiz. Und somit gibt es da wahrscheinlich nicht riesen Hoffnungen, dass der Markt sich komplett wird drehen für den Moment. Aber wir hoffen jetzt doch auch aufgrund von hoffentlichen Ende langsam von Covid, dass zumindest die Preissteigerungen so langsam abflachen und nicht mehr so steil weitergehen, wie sie im Moment gewesen sind.
Also kurz gesagt, ja, es kann wirklich passieren, dass er noch austrocknet wird, aber es gibt Hoffnung, dass es vielleicht eine kleine Entspannung wird geben in der Zukunft, wobei die Hoffnung ja doch momentan noch eher, ich sage jetzt mal, ein bisschen klein ist. Ja, es hat sich viel verändert während Corona. Menschen haben sich daran gewöhnt, von zu Hause aus zu arbeiten. Sie haben ihr Heim noch viel lieber bekommen, quasi. Wir haben auch gelernt, digital zu arbeiten. Und Digitalisierung disruptet ganze Branchen. Wie ist das im Immobilienmarkt? Könnt ihr euch dem entziehen oder werdet auch ihr disrupted von der Digitalisierung?
Ja, ich würde sagen, auch wir sind betroffen von dem Trend. Und betroffen ist so ein negatives Wort. Ich würde es eigentlich auch positiv deuten. Da entstehen ja extrem viele neue Opportunitäten, die auch für uns sehr spannend sind. Ich glaube, was da halt auch wichtig ist, es ist tatsächlich so, die Immobilienbranche ist tendenziell, würde ich jetzt behaupten, in einer ein bisschen konservativere Branche. Es fängt jetzt langsam an, dass sich da doch spannende Sachen entwickeln. Gerade denken auch in den letzten paar Jahren hat sich das sehr viel getan. Es gibt neue digitale Lösungen, sind es Plattformlösungen, sind es Leute, die natürlich das Gleiche machen wie wir, in der Immobilienvermittlung unterwegs sind, die mit neuen Ideen kommen, die versuchen, die Prozesse noch weiterhin zu digitalisieren, Kundenbeziehungen weiterhin zu digitalisieren. Es gibt im Datenmanagement natürlich unglaubliche Themen. Man sieht sie auch, wenn man ein bisschen nah und vorgelagert schaut. Im Hypothekenbereich hat sich auch extrem viel tun. Also ja, der Markt verändert sich. Wir müssen gut schauen, was wir wollen. Wir wollen nicht digitalisieren, das Digitalisieren wegen, oder? Nur wenn man es kann. Wir müssen schauen, was ist das Bedürfnis für unsere Kunden, wo kann man sie unterstützen und vor allem auch, was brauchen auch zusätzlich unsere Mitarbeiter, um effektiver zu arbeiten. Da sind wir dran.
Mhm. Hast du ein Beispiel?
Ja, ich glaube, ein Riesenthema im Moment ist natürlich die ganze Frage von der Immobiliensuche. Also wenn man zum Beispiel jetzt Nachfrageüberhang, wenn man so will, wo können die Leute, die jetzt ein Objekt suchen, wo können sie sich anknüpfen, wo können sie suchen? Es gibt die klassischen Plattformen, die sich entwickelt haben, Homegate, ImmoScout etc., New Home. Wir versuchen natürlich aktiv dem Trend, so gut wie es geht, auch ein bisschen entgegenzuwirken. Wir wollen ja, dass Kunden direkt zu uns kommen. Das heisst, wir müssen eigentlich kompetitive Modelle aufbauen. Wir können natürlich uns nicht mit einer Homegate konkurrenzieren. Wir haben nie den Reach natürlich. Aber wir müssen schauen, dass wir unsere Marken stärken. Wir müssen Plattformen bauen, wo wir die Suchenden, die können abholen, wo man genau auf die Bedürfnisse eingehen. Also wir haben vor kurzem unser Suchprofil, wo wir online haben, massiv weiterentwickelt. Und da sehen wir schon noch enorm viel Potenzial, wenn es auch darum geht, die ganzen Suchmechanismen, die Algorithmen zu verbessern. Und ich glaube, dort können wir in unserer Nische, ich glaube, das ist ganz wichtig, wir müssen in unserer Nische bleiben, wir wollen nicht alles können abdecken, aber ich glaube, in unserer Nische können wir dort noch wahnsinnig viel weiterentwickeln und zum Nutzen auch vom Kunden, dass jetzt zum Beispiel jetzt in dem Beispiel ein Immobiliensuchende natürlich viel schneller auch an die passenden Objekte ankommt.
Mhm. Lass uns mal noch ein bisschen über Walde reden. Du bist ja in verschiedenen Positionen in deiner Karriere. Du hast quasi in der Baustoffbranche bei Lafarge Holcim gearbeitet, auch als Leiter Marketing, glaube für Belgien, Holland. Jetzt bist du COO bei Walde Immobilien. Was sind da deine Tasks?
Also es ist tatsächlich so, ich bin immer in der Immobilienbaubranche gsi. Früher bin ich natürlich auf einem ganz anderen Spektrum gsi von der Wertschöpfungskette. Nicht bei meinem Projekt Immobilien, sondern natürlich wirklich bei den Zusatzstoffen. Zement, Kies und natürlich Beton bei der Holcim. Heisst ja heutzutage nicht mehr Lafarge Holcim, sondern heisst wieder Holcim. Und ich habe natürlich dort immer sehr klare Aufgaben gehabt, eben Marketingleiter. Jetzt als COO bin ich natürlich in einer viel breiteren Funktion. Dazu muss man sagen, wir haben bei Walde vor 2 Jahren die ganze Führungsmechanismus neu angepasst. Also wir sind 8 Leute in einem Managementteam, sozusagen in der Geschäftsleitung, und 7 Vertreter sind Frontvertreter, das sind unsere Geschäftsstellenleiter, die draussen auf dem Markt sind, die Immobilienberater unter sich haben. Und wir haben eigentlich den ganzen Stab dann zusammengezogen. Der ist jetzt eben unter mir. Also das betrifft Finanzen, HR, das Marketing, Geschäftsentwicklung, den Assistenzpool haben wir zusammengezogen. Und natürlich auch IT und die ganze CRM-Thematik. Also sehr ein breites Feld, super spannend. Habe sehr viele tolle Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Und da versuchen wir natürlich, unsere Immobilienberater und Beraterinnen möglichst gut zu unterstützen.
Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Bei Walde sind wir aktuell gut 65 Leute. Also wir sind ein schönes KMU. Auf was wir sehr stolz sind, von diesen 65 Mitarbeitern, die sind 75% ist ein Frauenanteil. Das ist vielleicht jetzt nicht üblich in der Schweizer Wirtschaft. Das generiert natürlich auch super spannende Diskussionen und ganz neue andere Inputs. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und ja, uns gibt es seit 36 Jahren, oder?
Mhm. Wieso haben die so viele Frauen? An was liegt das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sicher bringt das die Branche zu einem gewissen Grad mit sich. Wahrscheinlich muss man auch sagen, dass unsere Damen vielleicht, wenn wir ganz ehrlich sind, ein bisschen einen besseren Hang haben zu zu Details, zu den schönen Immobilien. Also ich meine, wir verkaufen ja Emotionen am Ende vom Tag. Es ist ein hochemotionales Business. Es benötigt extrem viel Empathie. Ich komme sicher nachher noch darauf zu sprechen, aber es sind natürlich immer sehr viele Emotionen verbunden, sei es mit einem Verkauf von einer Immobilie oder mit einem Kauf von einer Immobilie. Und ich weiss es nicht, vielleicht die Hypothese ist, dass können unsere Kolleginnen besser managen wie unsere Kollegen.
Perfekte Überleitung. Lass uns doch über euer Versprechen eigentlich reden. Ihr sagt, ihr bringt den Mensch und die Immobilie zusammen. Und du hast es jetzt gerade selber schon erwähnt, es ist sehr etwas Emotionales. Vielleicht sind Frauen besser in dem. Wir dürfen ja nicht gendern grundsätzlich, aber vielleicht haben sie gleich eine bessere Affinität, wie man den Kunden noch besser verstehen kann und die Bedürfnisse von einem potenziellen Verkäufer oder Käufer von einer Immobilie kann abholen. Was bedeutet das, Mensch und Immobilie zusammenbringen? Also es klingt jetzt mega banal, aber was heisst das?
Also wenn ich darf, muss ich da vielleicht sogar ein bisschen ausholen. Oder? Mhm. Man muss sich ja in die Lage vom Kunden versetzen. Wir sagen eigentlich, wir haben zwei Kunden. Wir haben den, der seine Immobilie will verkaufen, und wir haben den, der die Immobilie kauft. Auch wenn in der Schweiz üblicherweise der Veräusserer uns zahlt als Immobilienmakler, als Immobilienvermittler. Aber grundsätzlich erachten wir beide als unsere Kunden und wir sind eigentlich die Schnittstelle dazwischen. Und auf das können wir vielleicht nachher auch noch sprechen. Auch marketingtechnisch ist das natürlich super spannend, wenn wir sozusagen ein duales Marketing da fahren müssen, weil wir natürlich unterschiedliche Zielgruppen haben in unserer Firma. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was bedeutet das, Mensch und Immobilie zusammenzubringen? Eben, eine Immobilientransaktion, sei es jetzt zum Beispiel für den Veräusserer, oder für den Käufer, ist, sehr oft mit einer grossen Tragweite verbunden. Die meisten Menschen verkaufen einmal in ihrem Leben, wenn überhaupt, eine Immobilie. Jetzt gerade, wenn man den Verkauf anschaut, passiert das, aus verschiedensten Gründen. Es gibt sogenannte Moments that matter, wo wir natürlich, ja, immer wieder sehen und natürlich auch müssen, darauf eingehen. Das können freudige Momente sein. Vielleicht ist man ja schon glücklicher Besitzer von einer Immobilie und jetzt gibt's Nachwuchs und man muss sich vergrössern. Man ist jetzt pensioniert und entscheidet mit seinem Partner, dass man sich will verkleinern. Die Kinder sind draussen, man möchte richtig Stadtnähe gehen, mit vielleicht in eine Ferienregion zügeln und so weiter. Gibt aber natürlich auch sehr viel weniger schöne Momente natürlich, wo zum Immobilienverkauf führen. Das kann ein Todesfall sein in einer Familie, wo dann zu einer Erbschaft dann führt und dann geht es um einen Verkauf, weil niemand die Immobilie vielleicht mehr braucht oder sie nicht geografisch passt. Es können Scheidungsfälle sein und so weiter. Und auf der Käuferseite haben wir natürlich freudige Momente. Die Leute wollen ja eine Immobilie kaufen, weil sie sich irgendwo wollen, ein eigenes Gut haben, eine eigene Immobilie. Aber auch aufgrund von der aktuellen Preislage ist es natürlich sehr oft mit einer enormen finanziellen Tragweite verbunden. Also eben, man kauft einmal. Also ist der Standort wirklich der richtige? Passt das mit dem Arbeitsort? Will ich, dass das Kind in die Schule gehen? Und so weiter und so fort. Also am Ende vom Tag, um das ein bisschen zusammenzufassen, so eine Transaktion hat mit sehr, sehr vielen Emotionen zu tun. Sehr viel Empathie, Fingerspitzengefühl ist notwendig. Jede Immobilie erachten wir als ein Unikum, aber auch jedes Bedürfnis von unseren Kunden erachten wir als einzigartig. Und vor allem für die betroffenen Personen ist es ein einzigartiger Moment. Und somit spielt die Immobilie eine zentrale Rolle, aber eben nicht nur, sondern der Mensch ist bei uns im Fokus. Und auf dem muss man eingehen und aus dem Grund ist der Leitsatz entstanden, Menschen und Immobilien zusammenbringen.
Ja, da kann man sich wirklich diverse Szenarien vorstellen in diesen Moments that matters. Und nein, Moments that matter heisst es. Und einer ist eben zum Beispiel Scheidung. Wenn ich mir das so ein bisschen plastisch vorstelle, das muss ja schon noch schwierig sein, oder? Als Berater, Beraterin dann mit diesen Menschen eine Lösung finden. Die haben ja wahrscheinlich nicht Lust, zusammen noch extrem viel irgendwie die Gespräche zu machen. Also das geschiedene Paar oder so. Wie macht ihr denn das? Also wie kommt man überhaupt an die Menschen an? Jetzt zum Beispiel an ein Scheidungspaar. Wie läuft das ab? Dass die sagen, verkaufen unsere Immobilien?
Also wenn natürlich dann die Situation da ist und sie sind in der Aufbereitung und macht sich Gedanken, wie das soll weitergehen, oder vielleicht ist die Scheidung ja schon bereits vollzogen. Ich meine, grundsätzlich, die haben von uns gehört. Wir sind empfohlen worden. Ich muss auch sagen, 70% von dem Mandat, wo wir akquirieren, die kommen eigentlich aus Empfehlungen raus. Also das zeigt eigentlich auch wie stark die emotionale Bindung dann ist und wie zufrieden in dem Fall, sagen wir jetzt mal, unsere Kunden auch sind mit unseren Beratern und wie die Themen auch entsprechend angehen. Und ja, grundsätzlich, wenn die mal uns kontaktiert haben, dann läuft der Prozess so ab, der Immobilie, es besteht der Erstkontakt und dann geht unser Akquisiteur oder unsere Akquisiteurin, die gehen vorbei, in dem Fall zu beiden oder vielleicht zu einer Person, und dann wird natürlich mal das ganze Thema und die ganze Situation mal aufbereitet, Bedürfnisse werden abgeholt, was will man überhaupt, und dann ist klar, dann kann das sogar vorkommen, dass unsere Immobilienberater eine gewisse Mediatorenrolle dann einnehmen, wie gesagt, wegen dem noch einmal, viele Emotionen sind im Spiel, es braucht viel Empathie, Fingerspitzengefühl, auch viel Erfahrung.
Und man muss wirklich auch Vertrauen aufbauen, oder, zu der Beraterin oder zum Berater.
Viel Vertrauen, Diskretion ist ganz zentral, und das sind halt Themen, wo unsere Leute drauf geschult sind, spezialisiert sind, und ich glaube, das macht auch Walde aus.
Ist es auch ein Vorteil oder so ein USP, den ihr euch herausheben könnt, gegenüber vielleicht Neho oder so, oder diesen digitalen Plattformen? Könnt ihr das auch bieten?
Also, wir glauben klar, dass das ein USP ist für uns. Also, wir haben viele langjährige Immobilienberater bei uns mit wirklich einem grossen Erfahrungsschatz, die natürlich die Regionen und den Markt sehr gut kennen. Wenn man jetzt die neuartigen Modelle anschaut, ich meine, die haben natürlich ein anderes Pricing-Modell auch. Die haben ein Fixpreismodell. Das spielt nicht so eine grosse Rolle, ob jetzt eine Immobilie 1, 2 oder 3 Millionen kostet. Es ist klar, wenn man natürlich auf Fixpreis schafft, dann ist man auch transaktionsbasierter unterwegs. Sie müssen sicherlich mehr Transaktionen abschliessen pro Immobilienberater, als wir das machen. Oder müssen. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen uns die Zeit nehmen. Also ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein USP und das tut uns auch differenzieren. Und wegen dem ist auch für uns ganz klar, dass wir auch nicht werden in die Richtung gehen. Wir sind uns bewusst, da gibt es einen grossen Trend richtig, eben so Fixpreismodell, neue Maklermodell. Ich glaube, die machen vieles gut, es sind viele spannende Sachen dabei. Ich glaube, man muss sich einfach ganz klar bewusst sein, welche Richtung, dass man sich will positionieren. Ist man Ryanair oder ist man Emirates? Beides bringt die zum Ziel. Ich glaube, das muss am Schluss der Kunde entscheiden, wo, wie er will fliegen und auf was er Wert legt.
Du hast jetzt von Positionieren geredet. Du hast auch vorher gesagt, dass ein Grossteil von eurem Mandat über Empfehlung kommt. Das heisst ja eigentlich, ihr müsst eine Top-of-Mind-Positionierung anbringen, dass dann, wenn der Moment that matters kommt, dann müsst ihr eigentlich schon im Gespräch sein oder im Gedanken sein vom potenziellen Kunden. Wie geht ihr da vor, marketingtechnisch, dass ihr die Top-of-Mind-Positionierung anbringt?
Genau, also wenn natürlich der Tag X da ist und wir entscheiden, jetzt will man verkaufen und dann fängt man sich an Gedanken machen über, wer könnte die optimale Partner sein.
Ist wahrscheinlich nicht spät.
Sind wir der Meinung, dann haben wir, ja, dann ist es spät. Dann besteht die Möglichkeit, dass wir einer von uns sind. Also tatsächlich, die Top-of-Mind-Strategie, die ist ganz zentral. Wir fahren eine klare Multi-Channel-Strategie. Wir tun ganz klar unsere also jetzt auf der Verkäuferseite tun wir ganz klar unsere USPs immer wieder kommunizieren. Wir sind, was uns eigentlich auszeichnet, klar, unsere Mitarbeiter ist ein zentrales Thema, aber auch unser Netzwerk ist ganz zentral. Also wir haben ja eine aktive Datenbank von etwa 50'000 Personen, Interessenten, wo wir auch aktiv managen und auch aktiv pflegen, sei es über Newsletter und Content-Themen. Und natürlich auch unser Walde plus 1 Gedanken. Also, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, eben, dass wir eigentlich wirklich uns zum Sein setzen. Wir wollen immer eine extra Meile mehr gehen. Und das ist natürlich das muss man kommunizieren, das muss man vorab kommunizieren. Wir machen das einerseits über digitale Kanäle, vermehrt natürlich über digitale Kanäle, aber auch ganz klar über noch klassische Kanäle. Das ist immer noch ein wichtiger Kanal, also offline, print. Wir sind oft in der beispielsweise in Zeitungen, lokalen Zeitungen vertreten, aber auch in der NZZ beispielsweise, wo wir einerseits Werbung machen, klassisch, aber viel mit Content arbeiten, wo wir eigentlich eben genau auf die Moment dort mit reingehen und versuchen schon viel, viel früher auch mit Spezialisten und die Themen aufzuarbeiten. Eben, was muss man zum Beispiel in einem Scheidungsfall, wenn der dann sollte eintreten, leider Gottes, auf was muss man achten, was sind Themen, die relevant sind. Und dort geht es eigentlich nicht um eine Mandatsakquirierung, sondern es geht wirklich darum, dass wir dort wollen, schon bereits in der sehr frühen Phase eigentlich beratend zur Seite stehen.
Was sind denn bei euch für Menschen angestellt? Wie kommt man bei Walde einen Job über? Was haben die für Hintergründe?
Also was man sicher sieht, ist, noch viel mehr in der Vergangenheit sind das klassische Immobilienberater Werdegänge. Bevor sie bei uns gewesen sind, sind die vielmals auch bei Konkurrenten schon aktiv gewesen. Haben die ganzen Kurse und Schulungen durchlaufen. Was wir jetzt einfach sehen, auch aufgrund von der Marktsituation, es wird immer schwieriger, sehr gute Immobilienberater zu finden, die langjährige Immobilienberatungserfahrung haben. Und das hat verschiedenste Gründe. Das heisst, wir sind im Moment eigentlich auch dran, da ein bisschen Spektrum zu öffnen. Also wir suchen mittlerweile nicht mehr nur Immobilienberater, die langjährige Immobilienberatererfahrung haben, sondern wir sind auch zusehends offen eigentlich für gute Verkäufer, oder? Also wir suchen Leute, die gute Verkäufer sind, aber natürlich Verkäufer, die zu unserem Segment passen. Also wir suchen Leute, die natürlich eben Transaktionen haben können abschliessen, wo Diskretion, Empathie und so weiter gefragt sind. Und es erstaunt wieder wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt auch gerade jemanden eingestellt, der kommt natürlich von der Bank. Also da sieht man, da hat es Touchpoints und dort tun wir die Fühler ausstrecken und danach tun wir die intern natürlich entsprechend thematisch so wie die Schulen, dass sie ready sind für den Markt.
Ja, weil das ist ja eigentlich das Spezielle an eurem Markt. Wir nennen es ja, glaube ich, einen sogenannten Verkäufermarkt, oder? Wo in vielen anderen Bereichen eigentlich nicht so erkennbar ist oder nicht so ist, sondern dort ist es eigentlich eher ein Käufermarkt. Bei euch ist es umgekehrt. Was bedeutet das genau?
Wir sind einfach tatsächlich in der Mitte, oder? Wir haben zwei Kunden. Und das ist tatsächlich, denke ich, recht unique. Also vielleicht findet man es noch im HR-Bereich, oder? Wo man eine Firma hat, wo man den optimalen Kandidat sucht, also Personalvermittlung.
Plattformen, also two-sided markets.
Ganz genau. Und das ist eigentlich auch ein Grund, wieso, dass wir zum Beispiel unsere Immobilienberater, also wir tun ein bisschen anders arbeiten, wie das viele von unseren Konkurrenten eigentlich machen. Wir haben Immobilienberater, die sich auf die Mandatsakquirierung fokussieren. Und nachher haben wir Immobilienberater, die dann den Verkauf machen. Und das ist eigentlich genau aus dem Grund. Weil wir historisch gesehen fest davon überzeugt sind, dass das nicht die gleichen Menschen sind. Dass das unterschiedliche Qualifikationen und Qualitäten braucht. Und somit tun wir dort eigentlich eine Trennung ziehen. Und ja, und das funktioniert sehr gut, weil dann haben wir eigentlich Spezialisten, die die unterschiedlichen Bedürfnisse und die zwei unterschiedlichen Zielgruppen, die wir haben, optimal können bedienen.
Mhm. Eben jetzt, wenn man von Zielgruppen redet, dann muss man auch von einer Persona quasi reden. Klar, bei diesen Moments that matter, die geben dir schon ein bisschen vor, was das ungefähr für Personen könnten sein. Todesfall, Scheidung. Wahrscheinlich Scheidung ist jetzt nicht der klassisch 24-Jährige oder so, der sich scheiden lässt, sondern es ist vielleicht ein Pärchen, wo schon ein paar Jahre zusammen ist. Jetzt im Normalfall, sage ich jetzt mal. Habt ihr auch jüngere Kunden? Also, und wenn ja, was sind das für Leute, die vielleicht unter 30 sind, Millennials, jüngere Millennials oder sogar Gen Zettler, gibt es das bei euch auch? Oder ist das bei euch, habt ihr sehr selten mit ganz jungen Menschen Kontakt?
Also auf der Verkäuferseite tendenziell selten. Das ist tatsächlich so. Das kann wirklich mal eine Erbschaft natürlich zur Folge haben. Aber dort ist natürlich das Durchschnittsalter schon entsprechend höher. Und somit ist natürlich auch die Marketingkommunikation anders ausgerichtet. Auf der Käuferseite, ich habe mal, glaube ich, einen Artikel gelesen in der Schweiz vor nicht allzu langer Zeit, dass so der durchschnittliche Immobilienkäufer ungefähr 48 Jahre alt ist. Aber natürlich gibt es auch Jüngere. Das kann verschiedene Gründe haben. Also, es gibt natürlich auch sehr viele junge Menschen, die sehr erfolgreich sind, irgendein Startup aufgebaut haben, Top-Jobs haben bei guten Firmen, die können sich das natürlich leisten. Und dann gibt es natürlich die andere Seite. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, wo sowieso heute notwendig ist, um sich noch Immobilien leisten in unserem Marktgebiet, ist Erbvorschüsse und so weiter, oder? Also das sind jüngere Leute, die vielleicht das grosse Glück haben, dass sie unterstützt werden von den Familien. Und somit können sie natürlich in einem, bis in einem frühen Alter, nicht aus eigener Kraft, aber mit Hilfe der Familie bereits Eigentum erwerben. Und das ist klar, das haben wir immer wieder.
Ja, eben, ich denke, bei den ganz Jungen sind wahrscheinlich eben so typisch so Startups oder haben irgendwie einen Exit gemacht oder etwas in die Richtung.
Genau.
Weil ich habe in verschiedenen Artikeln gelesen, dass es einfach immer weniger junge Menschen gibt, Familien gibt, die sich effektiv können leisten können, weil einfach die Preise enorm hoch sind und die Tragbarkeit einfach schwierig ist, oder?
Ja, das ist natürlich die grosse Herausforderung. Also das Erben, eben das Eigenkapital bringen ist das eine. Ja. Man muss aber nachher können, die Hypotheken auch können zahlen. Und es geht eben ja nicht nur um den effektiven Betrag, wie du sagst, Fabio, sondern es geht um die sogenannte Tragbarkeit, wo natürlich im Moment etwa bei, ja, da wird immer noch etwa 5% gerechnet, plus, dann etwa noch 1% Amortisationen und 1%, wo für die Renovationen zurückgestellt werden. Also da rechnet man mit eben 6-7% muss man können stemmen. Und das darf nicht mehr als ein Drittel vom Jahreseinkommen ausmachen. Also das sind dann schnell hohe Beträge, wo dann können gestemmt werden, theoretisch. Effektiv sind sie natürlich viel tiefer. Und ja, das ist natürlich eine enorme Hürde. Ja.
Hat sich dann der Markt grundlegend auch verändern in den letzten 10 Jahren zum Beispiel? Oder ist der stetig ähnlich?
Also ich meine, wir haben in der Schweiz in den 90er Jahren einen grösseren Immobiliencrash gehabt. Da hat man natürlich schon einiges geändert. Damals hat es wenig langfristige Fixhypotheken gegeben, sondern es hat dort natürlich sehr viele kurzfristige Lösungen gegeben, die direkt am Markt gekoppelt waren. Und das hat natürlich damals grosse Probleme ausgelöst. Jetzt mittlerweile, das ist sicher Veränderung. Die meisten Leute sind in langjährigen Fixhypotheken drin. 10 Jahre ist ja die Regel. Teilweise gibt es ja noch längere, 15 Jahre. Also das ist sicher eine Veränderung, die stattgefunden hat. Aber auch, wenn du jetzt die letzten 10 Jahre anschaust, oder? Ich meine, die Situation hat sich nicht massiv verändert in dem Sinn. Die Wirtschaft brummt seit 10 Jahren, die Zinsen sind tief, das Geld ist günstig. Und von dem her ist das ein Trend, wo jetzt wirklich einfach einen Höhepunkt erreicht hat, wo teilweise ja tatsächlich zu verrückten Situationen geführt hat. In gewissen Regionen, es ist ja nicht überall gleich schlimm, also es ist ja nicht hoffnungslos, an Eigentum heranzukommen. Aber es ist klar, wenn man natürlich das Bedürfnis hat, vom Esstisch aus können auf den Zürichsee zu schauen, dann ist es enorm teuer, aber das wird auch enorm teuer bleiben, ja. Vorläufig.
Das heisst, obwohl eigentlich der Markt, ja, man kann sagen, recht ausgetrocknet ist, euch geht's gut. Das Business läuft.
Ja, es läuft. Wir sind zufrieden. Wir sind auch gut durch die Corona-Krise gekommen. Am Anfang sind wir auch stark verunsichert gewesen, wie sich das Ganze wieder entwickelt. Es ist klar, was die Nachfrage ist ungebrochen. Also das ist absolut klar. Das wird sich auch, denken wir, nicht gross ändern. Auf der Angebotsseite würden wir uns wünschen, wäre ein bisschen mehr rum. Also wir würden uns lieber wünschen, es gäbe ein bisschen mehr auf dem Markt und die Preise würden nicht so rasant wachsen, als wie die Situation im Moment ist. Es gibt viele Immobilienmakler auf dem Markt, wir müssen uns behaupten, und es gibt wenig Mandate, wo wir sind. Ja, ich denke, es ist eine Branche, es geht uns gut. Wir müssen schauen, dass wir weiterhin können, professionell arbeiten können. Es ist nicht jeder gleich professionell unterwegs, das muss man ganz klar sagen. Also ich kann da wirklich nur empfehlen, dass wenn man in so eine Transaktion hineingeht, dass man sich wirklich den Makler gut anschaut. Es ist ja kein geschützter Titel. Jeder kann Immobilien maklern, oder?
Okay. Was bedeutet das genau? Kannst du da etwas dazu erläutern? Also, gibt's da auch so Shady Business?
Ja, ich würde sagen, Shady Business ist jetzt, vielleicht sicher. Ist mir jetzt gerade nicht irgendwie, ja doch, Shady Business gibt's. Wir haben zum Beispiel gerade kürzlich, habe ich davon gehört, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Todesanzeigen screenen. Und dann aktiv auf die Leute, also auf die Hinterbliebenen losgehen. Das ist natürlich aus unserer Sicht absolut inakzeptabel. Aber so Sachen gibt's leider. Und wir würden uns wünschen, die wären nicht auf dem Markt, aber leider sind die auch rum und die ziehen natürlich auch die Reputation teilweise von der ganzen Branche in Verruf.
Mhm. Ja, bei euch läuft, ihr seid innovativ, ihr habt jetzt das sogenannte HDI gegründet, das Haus der Immobilien. Kannst du etwas dazu sagen? Was ist die Idee dahinter? Also musst du vielleicht auch erklären, was es ist.
Genau, also wir machen uns schon seit langer Zeit Gedanken, wie wollen wir in Zukunft aufgestellt sein bei Walde. Und es gibt natürlich viele Kunden, die haben Bedürfnis nach weiteren Informationen bei uns. Also die sind nicht nur an der Transaktion von der Immobilie selber interessiert, sondern nachher muss man ja das Haus renovieren oder man braucht einen Finanzierungspartner. Und sehr oft werden wir natürlich auch auf das angesprochen. Und wir haben uns lange Gedanken gemacht, ob wir selber als Firma uns in diesen Bereich weiterentwickeln wollen. Also sprich, ob wir diesen Bedürfnissen nachkommen sollen oder ob wir einfach entsprechende Partner sollen finden sollen, die uns dort unterstützen können. Und also der ganze Ökosystemgedanke, wenn man eigentlich das so will. Und einerseits haben wir den Ökosystemgedanken digital uns überlegt und jetzt sind wir uns auch weiter am entwickeln. Also da gibt es Partnerschaften, wo wir dran sind, aber, und eben, wir glauben ja fest immer noch, es ist ein People-Business. Wir glauben da ganz fest an ein physisches zwischenmenschliches Ökosystem. Und der Gedanke verfolgt die Firma und Familie Walde schon seit Jahren. Und vor gut zwei Jahren sind wir gewachsen und haben eigentlich die Geschäftsstellen in Zürich zusammenziehen und haben nach neuen Büroräumlichkeiten gesucht, haben dort vieles angeschaut und sind jetzt eben in Zolliken, eigentlich dort, wo wir auch vorher schon daheim gewesen sind, haben wir können das Haus von der EBP übernehmen, an der Zollikerstrasse 65. Ist ein wunderschönes Haus, 35 Jahre alt, unglaubliche Architektur.
Kann ich bestätigen, also wir sind da gerade in der Nähe.
Ganz genau, mit schönem Blick auf den Zürichsee, für die Wert drauf legen. Und ja, das Gebäude ist aber substanziell zu gross für uns. Wir haben brauchen eigentlich nur die Hälfte. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt eigentlich der Moment. Wenn nicht jetzt, dann nie. Jetzt bauen wir das sozusagen physische Ökosystem auf. Und dann ist eigentlich die Idee vom Haus der Immobilien entstanden. Und das haben wir jetzt nach diesem Jahr. Wir sind ja im Juli selber da reingezügelt. Und seit dem September haben wir angefangen, das HDI, also das Haus der Immobilien, zu vermarkten. Es gibt eine eigene Webseite dazu, haben angefangen natürlich unsere Kontakte anschreiben und so weiter. Und jetzt fängt es sich langsam an zu füllen. Also wir haben eine Interior Designerin, die bei uns ist. Jetzt haben wir ein junges Architektenteam, das bei uns ist. Es sind Anwälte interessiert, wo wir jetzt am reinholen sind, hoffentlich. Wir sind mit einer grösseren Bank in Kontakt, die potenziell Interesse hat, um ihre Hypothekar, Vermittlungsgeschäfte und Beratungsgeschäfte anzubringen. Und dann wird das natürlich eine super spannende Sache. Dann haben wir Kunden, können mit denen die andere Seite gehen, wenn sie einen Anwalt brauchen, Fragen haben zu Interior Design und so weiter und so fort. Wir sind mit Projektentwicklern dran, also einen ist schon bei uns. Und ja, und das fühlt sich nach dies nach. Und was jetzt auch spannend ist, gerade gestern hatte ich ein Startup bei uns gehabt, aus der Westschweiz, wo doch sehr spannende Lösung hat und sich entwickelt. Und auch die sind an so einem Ökosystem natürlich interessiert. Weil somit sind die natürlich ganz klar innerhalb von der Branche, haben die Kontakt. Und das Ziel ist eigentlich, zusammen Innovation weiterentwickeln, zusammen sich austauschen. Wir haben ja ein schönes Bistro, da kann man sich treffen und Ideen austauschen. Und natürlich soll es am Ende vom Tag, wenn wir Kunden haben, natürlich optimale Ort sein, um natürlich eben das Sammelsurium, ein Problem können schnell zu bewältigen und Lösungen zu finden.
Also ihr seid ein People-Business, ihr setzt auch auf das physische Zusammenkommen, auf ein Netzwerk, wo man zusammen eigentlich, wie man so schön sagt, 1+1=3 Synergien schafft und dadurch eigentlich kann noch besseres Business respektive schlussendlich noch bessere Lösungen für die Kunden anbieten.
Das ist es, genau. Und das schließt aber nicht aus, dass wir uns digital transformieren müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Das ist, Digitalisierung bildet unser Fundament. Und dort haben wir noch ganz viel Entwicklungsbedarf. Also es gibt, wir wollen eigentlich die Momente, wo man muss können, persönlich interagieren, die Momente, dort wollen wir zu 100% für den Kunden da sein. Und alles andere, repetitive Arbeiten, Automatisierung, Datenmanagement, all das Zeugs, dort müssen wir uns natürlich weiterhin digital transformieren.
Genau. Und da kommen wir eigentlich wieder zurück auf deinen Main Task, also sicher einer der wichtigsten Tasks, die du hast als COO. Wie bringst du die digitale Transformation vorwärts bei euch, bei Walde?
Also auf die Zauberformel, die suche ich noch, die habe ich noch nicht gefunden.
Okay.
Nein, es ist klar, es ist eine Herausforderung. Ich glaube, was wir wirklich angefangen haben zu machen, und das zeigt wirklich schon erste positive Resultate, wir müssen sicherlich noch weiterentwickeln. Man muss sämtliche Stakeholder einfach frühzeitig an Bord holen. Das betrifft jetzt in unserem Fall unsere Mitarbeitenden, also von der Front, wie auch aus dem Support raus, wie auch unsere Kunden, wenn es um Journeys geht. Und die muss man zusammenbringen, muss den Status quo anschauen, muss die Pains sauber analysieren. Und wenn man die dann nochmal analysiert hat und auch abgebrochen hat, dann entsprechend auch die Lösungen zusammen erarbeiten. Das ist sicher etwas, das hat uns geholfen. Da muss man sich immer wieder an der Nase nehmen, dass man das macht. Das ist immer einfacher. Man kann es im kleinen, stillen Kämmerchen mit seinen 2-3 Leuten machen, die sowieso gleich am einen sind. Aber das zeigt sich einfach, das endet nie gut. Das führt immer zu Frustrationen. Und von dem her, da legen wir einen starken Fokus drauf. Und vor allem einfach nicht einfach reinschiessen. Das Zeug sauber analysieren, schrittweise anschauen, einfach wirklich, was ist das Problem, das wir lösen wollen. Da muss man sich immer wieder an der Nase nehmen, dass das eigentlich die absolut zentralste Frage ist in dem ganzen Entwicklungsprozess.
Also ist es eigentlich sehr viel Business Culture Tätigkeit, wo du musst quasi Traumen schrübeln. Du musst auch Mediator sein, du musst die Menschen verstehen. Das ist wahrscheinlich extrem relevant. Du musst extrem gut zuhören und ihnen vielleicht auch die Ängste nehmen.
Ja, selbstverständlich. Also gerade wenn es natürlich darum geht, Prozess weiterhin zu automatisieren, kommt natürlich automatisch auf Seiten Verkauf. Das habe ich bei Walde, das habe ich natürlich bei meinen alten Arbeitgebern auch schon gehabt, die Angst auf, dass man natürlich die Prozesse so weit automatisieren, dass man eigentlich den Berater nicht mehr braucht. Das ist natürlich nicht der Fall, aber die Ängste sind rum und die Ängste muss man ernst nehmen.
Und, gerade wenn man so eine Value Proposition hat wie ihr, oder?
Ganz genau. Also das ist auch nie unser Ziel natürlich, aber es gibt natürlich auch Zentralisierungsthemen, das ist klar. Man muss auch Prozesse können versuchen zusammenziehen und das setzt natürlich auch voraus, dass vielleicht in der Vergangenheit jeder gewisse Sachen hat ein bisschen machen können, wie er es hat wollen. Ein bisschen nach seinem Gusto. Es hat regionale Unterschiede gegeben. Ich bin mir es gewöhnt gewesen, damals bei einem Grosskonzern, dass natürlich die Inder anders arbeiten, wie vielleicht Amerikaner und wir Schweizer. Aber es ist ganz spannend, die Erkenntnis gewesen, die ich auch feststellen musste bei Walde, dass auch unsere Zentralschweizer, die arbeiten anders wie unsere Kollegen in Baden oder wie wir jetzt hier in Zürich. Es sind kleine Unterschiede. Aber es ist natürlich auch dort, wo die Herausforderungen kommen, wenn man natürlich das System und Tools wird möglichst standardisieren. Und dort braucht es halt Kompromiss. Dort muss man so eine 80-20-Lösung herbeiführen. Und niemand tut gerne seine alten Gewohnheiten aufgeben. Das ist dann normal. Und eben, dort muss man... digitale Transformation ist meiner Ansicht nach 80% Change Management. Oder?
Ja. Ich habe ja schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen von euch aus dem Marketing, aber auch aus der Beratung und aus anderen Bereichen. Und mir ist schon aufgefallen bei euch, dass im Allgemeinen ein mega positiver Vibe rum ist. Es ist auch viel Engagement rum. Wenn man die Leute versucht zu engagieren, sind sie immer sehr offen. Wie ist der Spirit entstanden? Oder habe ich mich getoschen? Ist es nicht so?
nein, über vollkommen. Und, ja. Also, einerseits denke ich, ist es auch ein Teil von, wie ich führe. Also, ich bin fest der Meinung, die Leute sollen Verantwortung übernehmen, sie sollen können Ideen realisieren, sollen auch können gerade stehen, wenn etwas mal nicht läuft. Und ich erwarte natürlich, dass sie, wenn ich das von mir auch erwarte, auch daraus lernen. Aber es liegt sicherlich nicht nur an mir. Ich glaube, es hat sehr viel mit der Kultur zu tun von dieser Firma. Und eben die Firma ist ja als Familienfirma vor 36 Jahren von der Marianne und vom Gerhard Walde gegründet worden. Die haben immer sehr viel Wert gelegt auf Innovation, sind immer sehr offen gewesen gegenüber Innovation, haben auch entsprechend die Mittel immer gesprochen und haben immer versucht, Sachen ein bisschen anders zu machen. Die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie man es besser machen kann, wie man es anders machen kann. Und das ist ein Teil von unserer DNA. Und es ist immer noch eine familiengeführte Unternehmung. Auch wenn jetzt im Moment gerade der Gerhard Walde jetzt VRP ist und nicht mehr operativ tätig, aber die Marianne Walde ist natürlich noch aktiv im Geschäft als Beraterin und jetzt ist schon die nächste Generation mit dem Claudio Walde da, der zusammen mit mir auch im Managementteam sitzt und der Familienspirit und die Historie von 36 Jahren, die ist natürlich allgegenwärtig. Und die pflegen wir auch und ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Bestandteil von dem positiven Vibe auch, wo oben ist.
Wir haben vorher schon von Konkurrenten oder Mitbewerbern von euch gehört, jetzt eher aus dem digitalen Bereich. Wer sind die ganz klassischen Mitbewerber?
Du würdest jetzt nehmen?
Ja.
Ja, also es gibt, je nach Region gibt es unterschiedliche. Also natürlich an der Goldküste rund Zürich ist natürlich Ginesta ein langjähriger Konkurrent. Ebenfalls ein sehr entstandener, sehr professioneller Immobilienmakler. Es hat KMP gegeben in Zürich, wo jetzt von der Julius Baer aufgekauft worden ist. Dann gibt's natürlich je nachdem Engels und Völkers Filialen. Dort ist es sehr unterschiedlich, weil die arbeiten ja nach dem Franchise-System. Also da gibt's je nach Standort gibt's Top-Standort, vielleicht ab und zu ein bisschen weniger Top-Standort. In Luzern ist sicher, was haben wir da? Doris Bader, Loi, also da gibt's natürlich, im Baden ist es Markstein, also da gibt's ein paar sehr spannende Firmen, die mit uns auf dem Markt sind und auch langjährige Historie haben. Selbstverständlich sind wir die Besten, aber die sind auch alle gut.
Klar. Eben, aber jetzt, das sind die klassischen, das sind auch die Namen, die man kennt. Genau. Vorher haben wir schon zum Beispiel von Neho etc. geredet. Vor wem hast du mehr Respekt? Vor den klassischen oder vor den neuen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, wir müssen ganz ehrlich sagen, in dem Segment, wo wir im Moment tätig sind, sind unsere klassischen Konkurrenten viel präsenter im Moment noch. Also, das betrifft jetzt unsere Marktregionen. Ist klar, sobald man natürlich im Raum Zürich tätig ist, ist das Preisniveau ein anderes. Das ist im Moment noch der Fall. Aber wir schauen natürlich die neuen Makler, die auf den Markt kommen, schon sehr, sehr genau an. Und selbstverständlich merken wir auch, dass wir zusehends vermehrt auch mit denen in Konkurrenz stehen. Und von dem her, ich glaube, der Trend wird in die Richtung gehen. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie die sich werden können behaupten. Dort wird sehr spannend sein, ob die, sind die in der Lage, den Mix an, wie soll ich sagen, neue Technologie, Digitalisierung, auch zusammen mit dem Mensch, optimal können verbinden. Ich glaube, das wird Thema sein. Wir selber glauben nicht an den digitalen Makler. Also, wir glauben noch nicht dran, dass wir schon so weit sind, dass jemand wie ein T-Shirt auf Zalando, per Mausklick, eine Immobilie will kaufen, ohne dass er sie jemals physisch berührt hat. Wir werden sehen, wo die Welt angeht. Aber eben, wir sind fest davon überzeugt, Immobilien verkauft man heutzutage noch nicht mit Klicks, sondern mit Empathie. Und von dem sind wir sehr gespannt, wo das jetzt anführt. Ja.
Wir haben gehört, es läuft schon sehr viel richtig bei euch. Gibt es etwas, das du jetzt von heute auf morgen könntest verändern und es wäre quasi das Problem wäre gerade gelöst bei Walde? Gibt es etwas, wo du sagst, das wäre cool, wenn wir das gerade hätten?
Ja, das gibt es tatsächlich. Wie so oft, wenn man natürlich Tools nutzt, als Beispiel jetzt nehmen wir unser CRM, also wir arbeiten da mit wirklich einem ausgereiften, professionellen CRM. Aber wie das halt immer ist mit diesen Systemen, über die Jahre wachsen die.
Werden sie kraken.
Ganz genau. das hast du richtig gesagt. Man tut viel zu viele Ausnahmen in die ganzen Tools einbauen und dann irgendwann werden sie schwerfällig, werden komplex, sind verbaut. Das ist sicherlich ein riesen Thema, das wir haben. Es wird, Und vor allem, wenn man dann natürlich die neuen Technologien hat, oder? Also wenn man natürlich das ganze Marketing, Automation, all die Themen noch oben drauf packen will, dann wird das einfach zusehends komplex. Und dann ist einfach jede Veränderung, jeder Change Request führt einfach zu einem enormen Arbeitsaufwand. Und dort würden wir uns wünschen, wir könnten mal einen Step zurückgehen und einfach wieder auf einer sauberen Basis starten. Das ist sicherlich einer von den Projekten, die wir haben in naher Zukunft. Aber das ist natürlich nicht etwas, das man in einem, zwei Tagen lösen kann. Das ist ein längerfristiges Thema.
Ist so. Und das ist auch etwas, das extrem viele Firmen haben als, als grossen Task, so quasi die, das Datenmanagement können zu vereinfachen und zu lösen und zu verbessern. Du hast schon eine gute und erfolgreiche Karriere hinter dir und auch noch vor dir. Gibt es, wenn du zurückschaust, in deiner Zeit im Arbeitsleben eine Person oder vielleicht ein Mentor oder irgendjemand, wo du gesagt hast, die hat mich sehr beeinflusst und von dieser Person hast du viel können mitnehmen auf deinem Weg?
Ja, da gibt es mehr als einen, oder? Mehr als eine Person, die mich begleitet hat. Ich bin also 14 Jahre aktiv seit dem Studium. Es hat sicherlich bei der Holcim mein damaliger Vorgesetzter gegeben, wo mich hat einfach machen lassen, wo meine Ideen offen war für meine Ideen, wo ich dann auch können als Marketingleiter auch können, eigentlich, wo ich mich dort angefangen habe für Digitalisierung wirklich anfangen interessieren, bin ich dann auf die Idee gekommen, den Beton eigentlich auch digital, also E-Commerce, via E-Commerce-Tools eigentlich verkaufen. An B2C oder Micro-B2Bs. Dort haben wir erst die Anfänge gestartet. Bin natürlich dort als recht verrückt angeschaut worden. Haben wir damals den Rücken freigehalten. Wir haben es können machen, haben das können auch entsprechend weiterentwickeln. Ich glaube, ich habe erste Erfolg können vorweisen. Wie das dann halt ist bei grösseren Firmen, ist dann nachher die nächste Phase zu zünden, entsprechend schwierig gewesen. Aber das ist sicher eine Person gewesen, die mich wirklich unterstützt hat. Und ich denke jetzt auch jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das beeindruckend, wie auch die Familie Walde hinter der Innovation steht, Mittel freistellt und zur Verfügung stellt, um weiterwachsen können. Also mir ruht sich da nicht aus auf der Lorbeeren, sondern wir wollen uns weiterentwickeln und das ist etwas, wo mich jetzt seit 2 Jahren bewalte und das beeindruckt mich eigentlich jeden Tag von neuem. Das motiviert natürlich auch extrem und ich glaube, das motiviert auch meine Leute, weil die das natürlich auch spüren und sehen.
Ja, also es sind eigentlich Menschen gewesen, die dir viel Spielraum gelassen haben und auch vielleicht deine Kreativadern auch haben lassen sprudeln lassen. In
ja,
deiner Zeit.
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig sind das auch alles Menschen gewesen, die ab und zu mir haben können kommen und sagen, schau jetzt Jan, jetzt ist gut.
Ja.
Jetzt hast du ganz, ganz viele Ideen. Jetzt bringst du dich zuerst mal auf den Boden und dann das Nächste. Oder? Also Das ist Freiheiten, aber gleich auch sauberes Management. Und das brauche ich, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich denke, das brauchen viele Leute und das versuche ich natürlich dementsprechend auch bei meinen Leuten so zu handhaben.
Was sind deine persönlichen Ziele?
Meine persönlichen Ziele? Ja, so beruflich gesehen.
Du darfst sagen, was du willst. Es gibt kein richtig und falsch.
Ja, also jetzt, wenn wir jetzt privat reden, ich werde im Sommer zum zweiten Mal Vater und ich freue mich riesig auf die neuen und zusätzlichen Herausforderungen, die dann auf uns da zukommen. Ich glaube, beruflich ist ganz klar, ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Es gibt unglaublich viele Sachen, die ich noch will erreichen will, die wir noch erreichen können mit Walde. Da habe ich noch viele Aufgaben. Meine Ziele sind, Schritt für Schritt die Firma weiterzuentwickeln, können meinen Beitrag zu leisten, die digitale Transformation weiter voranzubringen. Aber wir haben auch weitere Themen, eben das Haus der Immobilien, wenn wir jetzt zum Erfolg bringen. Wir werden auch weiterhin wachsen, sei es einerseits mit neuen Geschäftsstellen, unser Marktgebiet vergrössern, da sind wir jetzt auch dran. Ferienimmobilien, Auslandsimmobilien ist ein Thema, da geht es mehr um Partnernetzwerk. Also da sind wir wirklich uns wirklich am Überlegen, wie soll sich die Firma in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiterentwickeln. Und das macht so viel Spass, dass ich einfach kann sagen, im Moment geht es mir vor allem da um den inhaltlichen Bereich und die will ich einfach früh bringen und das zusammen mit meinen Kollegen zum Erfolg bringen.
Mhm. Das heisst, wenn wir jetzt würden den Podcast in 5 Jahren wieder machen, dann wäre Walde ein Stückchen grösser als heute ist.
Das ist gut möglich. Ist zu wünschen zu einem gewissen Grad. Aber man muss ganz klar sagen, wir wollen nachhaltig wachsen.
Ja.
Also das Ziel ist wirklich, das Ziel ist nicht einfach zu wachsen. Wir wollen nachhaltig wachsen. Wir wollen weiterhin unsere USBs können leben. Dort wollen wir keinen Kompromiss machen. Aber ja, ich glaube, wir müssen auch wachsen, weil die Kosten gerade eben für IT, Digitalisierung, die sind da. Wir müssen die Investitionen auch können tätigen. Und um Investitionen tätigen, muss man natürlich auch finanziell gesund unterwegs sein. Und da gehört Wachstum halt auch dazu.
Perfekt. Das wär's gewesen. Wir sind am Ende angelangt von dem Cast.
Danke, Fabio. Es war für mich wirklich ein einmaliges Erlebnis gewesen. Hat mega Spass gemacht. Die Zeit ist mega schnell rum. Bin doch ein bisschen nervös gewesen. Hab gar nicht gewusst, was ich alles erzählen soll, um die Zeit zu füllen. Aber das ist jetzt eigentlich ganz gut gelaufen.
Perfektes Schlusswort. Das war Decode the Bass gewesen mit dem Jan Felber. Mein Name ist Fabio Emch. Bis bald.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bass.